Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung der Vorlesung Einführung in die Policy-Analyse. Wir haben heute ja noch ein bisschen was nachzuholen von letzter Woche. Wir haben uns letzte Woche intensiv mit dem Thema Globalisierung, Internationalisierung befasst und haben verschiedene Globalisierungstheorien kennengelernt, Kompensationsthese, Effizienzthese, institutionalistische Varianten dieser beiden Theorieströmungen und im zweiten Teil der Vorlesung uns sehr intensiv mit dem Thema Policy Transfer, Policy Diffusion, Policy Konvergenz befasst, verschiedene kausale Mechanismen untersucht oder diskutiert, wie diese Diffusion genau funktioniert. Und was ein bisschen kurz gekommen ist letzte Woche, was wir nicht mehr geschafft haben, sind die konkreten Anwendungsbeispiele, die in diesem Bereich der Policy-Diffusionsforschung bestehen, beziehungsweise ich wollte Ihnen zwei konkrete Beispiele vorstellen. Natürlich ist die Forschung viel, viel größer, aber zwei konkrete Beispiele von Politikfeldern, die in der Diffusionsforschung ganz gut erforscht worden sind bis jetzt. Und das erste Beispiel bezieht sich auf die Gesundheitspolitik, geht zurück auf einen Artikel des Kollegen Giladi mit Co-Autoren. Giladi sitzt an der Universität Zürich, also quasi hier um die Ecke, und ist ein ausgewiesener Experte in der Policy-Diffusionsforschung. Und die Fragestellung, die dieser Artikel untersucht, ist eine Fragestellung zur Finanzierung von Krankenhäusern. Also ein bestimmtes Finanzierungsinstrument in der Gesundheitspolitik, und er schaut sich an, wie denn sich diese Finanzierungsmethode über die OECD-Staaten hinweg über die Zeit verbreitet hat. Und das ist ein klassisches Beispiel für die Diffusionsforschung oder auch Policy-Transfer-Forschung. Wir haben ja letzte Woche länger darüber diskutiert, wo da genau die Unterschiede sind, was die Begrifflichkeiten angeht, weil diese Studie quasi von oben auf diese Diffusion, auf diesen Diffusionsprozess schaut und nicht auf einzelne Policies aus der Mikroperspektive. Ist es eher eine Diffusionsstudie als eine Transferstudie, aber wenn man sich jetzt einzelne Fälle dieser Diffusion anschauen würde, könnte man das auch als Policy-Transfer bezeichnen. Man sieht hier dran aber auch an dem Beispiel, dass es teilweise schon sehr um die Details geht. Also das hier ist jetzt ein Detail der Krankenhausfinanzierung, der Gesundheitspolitik, ganz, ganz bestimmtes Element einer Policy, die sich laut Giladi et al. Über die OECD-Staaten verbreitet hat. Also worum geht es konkret? Es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle von Gesundheitspolitik, und die Autoren dieser Studie unterteilen das in zwei große unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Ein retrospektives Finanzierungsmodell, das wäre so eher das Klassische, was wir auch in Deutschland tendenziell lange Zeit hatten. Also man geht zum Arzt und der Arzt wird nach der Behandlung bezahlt durch die Krankenversicherung, oder in dem Fall man geht ins Krankenhaus und die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der Behandlung. Ziemlich simpel und recht einleuchtend, hat aber das Problem, dass es dazu führen kann, dass sehr, sehr viele Kosten entstehen, weil natürlich die Krankenhäuser rein ökonomisch betrachtet einen Anreiz haben, möglichst viel Leistungen abzurechnen oder möglichst viele Prozeduren durchzuführen. Gibt es auch immer wieder in den Medien verschiedene Diskussionen, ob jetzt diese oder jene Behandlung notwendig ist oder nicht. Deswegen, und das hat angefangen in den USA, sind in der Gesundheitspolitik zunehmend andere Finanzierungsmodelle eingeführt worden, die prospektiv arbeiten. Das heißt, es werden Kostenpauschalen definiert für verschiedene Patientengruppen und Krankheitstypen, die vor der Behandlung ausgezahlt werden. Das heißt, ein Krankenhaus gibt an, wir haben so und so viele Patienten, die und die Krankheiten haben, und dann gibt es eine Pauschale, die auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten, die für diese Krankheit entstehen, an die Krankenhäuser überwiesen werden. Und das hat aus der Sicht der Krankenversicherung den Vorteil, dass man die Kosten natürlich viel besser unter Kontrolle hat, weil man einfach klar sagen kann, es gibt diese Pauschale und mit der Pauschale müsst ihr klarkommen, und ansonsten gibt es dann keine weiteren Ausgleichskosten mehr. Das heißt, es hat was mit Kostenersparnissen zu tun. Und das heißt, dieser konkrete Fall von Policy-Diffusion basiert auf dieser Idee, dass sich eine Policy dann durchsetzt. Das ist eigentlich eine ganz simple Überlegung: wenn ihr Nutzen größer ist als der des Policy-Status quo. Wir hatten oder wir werden heute auch ganz lange über das Thema Fahrtabhängigkeiten diskutieren und warum das nicht immer so einfach ist, wenn neue Policies auf der Agenda erscheinen, dass sie sich gegenüber dem Status quo durchsetzen, weil es sehr starke Fahrtabhängigkeiten gibt. Aber, und das ist der entscheidende Punkt hier, spielen Lerneffekte eine große Rolle und auch diese Eigendynamik des Prozesses. Das sind zwei ganz wichtige Teile von diesen Diffusionsstudien. Policy Learning ist der kausale Mechanismus, also man schaut sich an, wie andere Länder mit dem gleichen Problem umgehen. Man tauscht sich unter Umständen aus, zum Beispiel bei der OECD oder in anderen internationalen Foren. Und über dieses Policy Learning findet dann eine Verbreitung von Good Practices oder Best Practices statt. Und dieser Effekt bekommt natürlich über die Zeit eine Eigendynamik, weil immer mehr Staaten umschwenken auf dieses neue Finanzierungsmodell und dadurch diese Ansteckungseffekte entstehen. Und genau das ist das, was Gilardi et al. Hier beobachten. Sie unterteilen die verschiedenen Finanzierungsmodelle in OECD-Staaten in diese zwei Typen, retrospektive Finanzierung. Und man sieht, das sieht man jetzt leider ziemlich schlecht, aber man sieht hier auf dieser Grafik eine graue Grafik im Hintergrund, eine Kurve, die geht von hier so steil nach oben und zeigt einfach an, wie dieser Prozess der Umstellung von einem retrospektiven auf ein prospektives Finanzierungsmodell funktioniert, beziehungsweise dass er sich in den verschiedenen OECD-Staaten weiter verbreitet. Das sind jetzt insgesamt 19 OECD-Staaten, die hier erfasst werden, und wenn Sie das genau interessiert, wie das gemessen wird und wie das eingruppiert wird, können Sie natürlich gerne in der Studie das nachlesen, ist aber gar nicht so wichtig für unsere Zwecke hier, einfach nur als Beispiel, dass sich hier dieser Mechanismus, dieses Instrument verbreitet. Und Sie versuchen diesen Verbreitungsmechanismus auch zu erklären. Es gibt eine umfassende Regressionsanalyse in dem Artikel und sie identifizieren verschiedene kausale Mechanismen. Aber der Mechanismus, der sich am Schluss am erklärungskräftigsten erweist, ist eben das Policy Learning, also das Abgucken, die auch Präferenz ändern, Änderungen, die dann stattfinden durch Policy Learning. Und es hat natürlich auch was mit dem Problemdruck zu tun. Das heißt, hier kommen dann auch wieder eher sozioökonomische, strukturelle Faktoren mit ins Spiel. Je höher der Problemdruck, das heißt, je höher die Gesundheitskosten, desto wahrscheinlicher, dass man von dem alten in das neue Modell wechselt, weil ja das neue Modell auch zur Kostenersparnis beitragen soll. Und das ist insofern auch kein Zufall, dass es eher aus den USA oder in den USA seinen Anfang genommen hat, diese Umstellung auf die prospektive Finanzierung, weil da der Kostendruck in der Gesundheitspolitik sehr groß ist. Hier haben wir auch wieder die Institutionen, die wir uns ja heute näher anschauen werden. Auch hier bremsen Institutionen oder beeinflussen Institutionen, wie dieser Prozess genau abläuft, wie schnell er abläuft. Aber im Endeffekt ist eigentlich der Hauptmechanismus ist das Policy Learning. Und hier an dieser Kurve sieht man auch wieder, wie der Prozess eine Eigendynamik über die Zeit bekommt. Das heißt, das ist ein Ergebnis aus der Regression, Marginal Effect of Learning, also der Ansteckungseffekt sozusagen, der Policy Learning Effekt nimmt über die Zeit hinweg zu. Das ist also ein Beispiel. Zweites Beispiel ist das ganze Thema Europäisierung. Das können wir hier an der Stelle natürlich nur ansatzweise streifen, weil es gibt dazu eine gesonderte Vorlesung, und die sich sehr, sehr viel intensiver mit dem Thema befasst. Aber gerade der Bereich Europäisierung ist eine Schnittstelle zwischen der Policy-Analyse und dem Bereich der internationalen Beziehungen, wo sich beide Aspekte teilweise überlappen und wo man auch mit unterschiedlichen theoretischen Perspektiven herangehen kann, die dann jeweils in der einen oder in der anderen Perspektive etwas stärker ausgeprägt sind. Also was man natürlich sagen kann, und das zeigt auch diese Grafik hier, ganz simpel, wir haben eine massive Zunahme der EU-Rechtsregulierung über die Jahre hinweg. Das ist natürlich kein Geheimnis, dass hier die Regulierung auf EU-Ebene massiv zugenommen hat. Aber wir interessieren uns jetzt für eine ganz bestimmte Form von Europäisierung, die nämlich sehr stark mit Diffusion und Policy-Transfer zu tun hat. Und das Entscheidende ist hier, dass wir unterschiedliche Kausalmechanismen identifizieren können, die mit der Europäisierung zusammenhängen. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel für das, was wir letzte Woche unter dem weiten und dem engen Policy-Diffusionsbegriff diskutiert haben. Denn wenn man jetzt einen sehr breiten Diffusionsbegriff betrachtet, falls Sie sich erinnern, das bedeutet, dass man auch andere kausale Mechanismen mit in den Blick nimmt, außer dem Mechanismus Policy Learning und Kommunikation. Dann sehen wir natürlich sowas wie Harmonisierung durch den europäischen Binnenmarkt. Das war einer der kausalen Mechanismen, die wir herausgearbeitet haben für Konvergenz. Wir sehen auch den Mechanismus Wettbewerb am Werk, wenn wir über Steuerwettbewerb innerhalb der EU nachdenken. Natürlich ist der Steuerwettbewerb, vor einigen Tagen kamen ja die Paradise Papers raus, auch wieder ein ganz aktuelles Beispiel dafür, dass der Steuerwettbewerb innerhalb der EU sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Das sind aber quasi diese kausalen Mechanismen, die man aus einem weiten Diffusionsverständnis mit in den Blick nehmen würde. Wenn wir uns jetzt auf einen Diffusionsbegriff konzentrieren, der etwas enger definiert ist, dann betont dieses Argument sehr viel stärker Prozesse der transnationalen Kommunikation und von Policy Learning. Und hier spielt die sogenannte Open Method of Coordination eine ganz, ganz zentrale Rolle. Diese Open Method of Coordination wurde eingeführt im Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie so um das Jahr 2000 herum, wo man einfach gemerkt hat, es gibt im europäischen Binnenmarkt sehr viele Fortschritte. Wir setzen die vier Grundfreiheiten durch, das heißt Freiheit von Personen, Kapital, Dienstleistungen etc. Aber es gibt Schwierigkeiten bei der Harmonisierung von Sozialpolitik, bei der Harmonisierung von Arbeitsregulierung, weil das alles sehr, sehr viel schwieriger ist und sehr, sehr aufwendig ist, oder Bildungspolitik, und sehr unterschiedliche Modelle in den Nationalstaaten existieren, sodass eine Harmonisierung sehr schwierig ist. Da hat man in diesen Bereichen die Open Method of Coordination eingeführt, die im Prinzip darauf basiert, dass sich die Mitgliedstaaten gegenseitig darüber informieren, welche Reformen sie durchführen, dass sie sich gemeinsame Ziele setzen. Im Bereich Bildungspolitik ist das zum Beispiel sehr stark ausgeprägt, dieses Instrument. Man einigt sich also auf Ziele. Wir wollen bis 2020 so und so viel Studierende an den Universitäten haben, und man einigt sich auf Indikatoren, die diese Ziele auch irgendwo messen, aber man beschließt nicht, welche konkreten Policies denn verabschiedet werden sollen, um diese Ziele zu erreichen. Das ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten, und die Mitgliedstaaten treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus, informieren sich über das, was passiert in ihren Ländern, und das ist die Idee der Open Method of Coordination, dass durch diese transnationale Kommunikation und durch Policy Learning langfristig hier eine gewisse Konvergenz, Diffusion von Best Practices stattfindet. Ist also, wenn man so will, wenn man jetzt an die großen Theorien der internationalen Beziehungen denkt, eher ein institutionalistischer oder auch fast schon idealistischer Ansatz. Natürlich könnte man auch über die anderen kausalen Mechanismen innerhalb der EU nachdenken. Zwang, Konditionalität spielt wahrscheinlich keine besonders große Rolle innerhalb der EU, weil alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt sind. Wobei natürlich in der Finanzkrise Griechenland gab es da durchaus auch mal den ein oder anderen Fall, wo das schon sehr stark nach einer Konditionalität aussah. Und auch das unabhängige Problemlösen, darüber hatten wir ja auch schon letzte Woche gesprochen, dass das eigentlich relativ unrealistisch ist in einer Welt, in der alles miteinander irgendwie zusammenhängt. Also dass gerade die Mitgliedstaaten der Europäischen Union komplett unabhängig voneinander zu gleichen Problemlösungen kommen, ohne davon zu wissen, was in anderen Mitgliedstaaten passiert, ist schwer vorstellbar. Insofern sind diese drei ersten kausalen Mechanismen sicherlich die wichtigsten, und wenn man uns jetzt den Diffusionsbegriff im engeren Sinne anschaut, würden wir uns auf den Prozess von transnationalem Lernen durch Kommunikation konzentrieren. Was hier wichtig ist, dass die Europäisierung immer als Kombination aus Bottom-up und Top-down-Prozess funktioniert. Also natürlich ist die Europäisierung ein Prozess, der Mitgliedstaaten dazu zwingt, bestimmte Dinge umzusetzen, aber gleichzeitig sind die Mitgliedstaaten ja auch involviert und dabei, diese Policies selber zu bestimmen durch die europäischen Institutionen. Also es ist ein Wechselspiel zwischen der mitgliedstaatlichen Ebene, zwischen der nationalstaatlichen Ebene und der europäischen Ebene, und Mitgliedstaaten versuchen ja auch hier und da die europäische Ebene für ihre eigenen Zwecke zu benutzen oder Politiken durchzusetzen, die sie vielleicht auf nationaler Ebene nicht so gut durchbekommen würden. Und das wird sich zeigen, dass im Bereich der Bildungspolitik beispielsweise man dieses Argument ganz gut anwenden kann. Wir haben, das hatte ich ja eben eigentlich auch schon kurz erzählt, als ich über die Open Method of Coordination gesprochen habe. Wir haben verschiedene kausalen Mechanismen, die Konvergenz erzeugen in der Europäischen Union. Und diese kausalen Mechanismen sind in unterschiedlichen Politikfeldern unterschiedlich wichtig. Gerade in diesen Politikfeldern Agrarpolitik, Handelspolitik, europäischer Binnenmarkt spielt die Konvergenz durch Harmonisierung, durch gemeinsame Beschlüsse der europäischen Ebene eine ganz entscheidende Rolle. Aber in diesen eher in den Bereichen, die sehr viel stärker mit nationalen Wohlfahrtsstaaten zu tun haben, also die wirklich die auch Verteilungsfragen betreffen in den einzelnen Sozialstaaten, da kommen wir mit dieser Harmonisierung nicht besonders weit, weil es quasi schwierig ist, hier sich auf ein gemeinsames Modell zu einigen. Und deswegen spielt hier dann eher das wechselseitige Lernen, Policy Learning, Kommunikation eine Rolle. Und jetzt ganz konkret das Beispiel Bologna-Prozess. Der Bologna-Prozess ist sicherlich allen von Ihnen bekannt. Der Bologna-Prozess startete eigentlich 1998 nicht in Bologna, sondern mit der Sorbonne-Erklärung von Paris, wo sich Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien darauf einigten, grundlegende eine gewisse Harmonisierung der Strukturen in der Hochschulpolitik zu vereinbaren und einen europäischen Hochschulraum zu schaffen, sozusagen als Möglichkeit des Austausches zwischen verschiedenen nationalstaatlichen Bildungssystemen. Und 1999 kam natürlich die große Bologna-Deklaration, die dann auch von 29 europäischen Staaten unterschrieben wurde. Was ganz, ganz wichtig ist und was man häufig vergisst, der Bologna-Prozess ist eigentlich kein EU-Prozess, ist keine EU-Politik, sondern es ist ein Prozess, der erst stattgefunden hat außerhalb der EU-Gremien. Es ist also im Prinzip eine intergouvernementale Vereinbarung gewesen zwischen diesen, oder ist es vom Charakter her immer noch, zwischen diesen europäischen Staaten. Und erst ab 2001 ist die EU-Kommission als Mitglied in diesen Prozess aufgenommen worden und man hat ja auch bestimmte Koordinierungsaufgaben übertragen. Aber es ist trotzdem kein genuiner EU-Prozess, also kein EU-Recht in dem Sinne, wie zum Beispiel das Binnenmarktrecht EU-Recht ist. Und heute haben wir insgesamt 48 Länder und die EU-Kommission, also sehr, sehr viel mehr Partnerländer, die an diesem Prozess beteiligt sind, als es überhaupt EU-Mitgliedstaaten gibt. Das zeigt schon, dass der Bologna-Prozess eigentlich was genuin anderes ist als EU-Politik oder EU-Binnenmarktpolitik. Und die Ziele des Bologna-Prozesses waren am Anfang auch oder sind relativ abstrakt formuliert: Anerkennung von Hochschulabschlüssen in allen teilnehmenden Staaten, vergleichbare Abschlüsse in allen Staaten und natürlich die Förderung der Bildungsmobilität. Und in der öffentlichen Debatte wird das ja häufig so diskutiert: EU beschließt Bologna-Prozess, jetzt müssen wir alle Bachelor-Master-Abschlüsse einfügen. Das ist eigentlich rein rechtlich gar nicht so gewesen, sondern man hat sich in dem Bologna-Prozess nur darauf geeinigt, irgendwie die Studienstrukturen vergleichbar zu machen. Man hätte das auch komplett anders lösen können. Man hätte also auch zum Beispiel sagen können, wir führen in ganz Europa ein klassisches Staatsexamen nach deutschem Vorbild ein oder ein Studiengangssystem, was nicht auf zwei Stufen basiert, sondern nur auf einer Stufe, wie wir das in Deutschland früher mit dem Diplom hatten. Wir haben aber natürlich de facto eine rasante Verbreitung dieser zweistufigen Abschlusssysteme gehabt und gerade in Deutschland hat das die Hochschullandschaft massiv umgekrempelt, aber das ist eigentlich alles eine Initiative, die rein rechtlich nur sehr indirekt durch die EU-Politik ausgelöst wurde, denn auch hier basiert alles auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, also die Empfehlungen des Parlamentes, des EU-Parlamentes oder der EU-Kommission, die im Zuge des Bologna-Prozesses herausgegeben werden, sind einfach Empfehlungen, sind keine rechtlich bindenden Beschlüsse, wie zum Beispiel im Binnenmarktrecht oder in der Handelspolitik. Es sind einfach Empfehlungen. Und wie diese Empfehlungen umgesetzt werden, hängt maßgeblich davon ab, was die Nationalstaaten daraus machen. Und das ist insofern interessant, warum haben wir dann so ein sehr weiches Instrument der Koordinierung und trotzdem haben wir diese massiven Veränderungen in Deutschland zum Beispiel gehabt. In anderen Ländern weniger, aber in Deutschland. Und das ist genau das, was wir versuchen wollen zu verstehen. Wie kann man das erklären? Hier gibt es quasi zwei Erklärungsansätze, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Das erste kommt ganz klar wieder aus der Tradition der Diffusionsforschung und betont wechselseitiges Lernen. Und der zweite Ansatz hat ein bisschen was damit zu tun, aber geht mehr Richtung einer realpolitischen Interpretation der Bildungspolitik und ist das Konzept der neuen Staatsräson von Kerstin Martens, Klaus-Dieter Wolf. Ja, das nur noch mal kurz zum Überblick, wie der Bologna-Prozess abgelaufen ist. Also hier fing es an mit 4 Staaten bei der Sorbonne-Erklärung, sind dann immer mehr dazugekommen und hier sind auch verschiedene andere Akteure dazugekommen, Verbände, die sich daran beteiligt haben. Also es ist inzwischen ein sehr, sehr großer Prozess geworden mit sehr viel Gelegenheit zum Austausch und in dem Sinne auch sehr viel Gelegenheit zur transnationalen Kommunikation. Und das ist auch das, was in diesem Artikel von Eva-Maria Vögle und Co-Autoren untersucht wird. Eva-Maria Vögle war auch mal hier in Konstanz als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, hat zusammen mit dem Christoph Knill, Michael Dobbins hier an diesem Projekt gearbeitet, die auch als Co-Autoren bei diesem Papier dabei sind, also Konstanzer Produkt sozusagen. In diesem Artikel werden insgesamt 14 OECD-Staaten untersucht, 7 Mitgliedstaaten des Bologna-Prozesses und 7 nicht teilnehmende Staaten. Und die These dieses Artikels ist, dass der Bologna-Prozess zu einer Konvergenz der Hochschulpolitik geführt hat. Sigma-Konvergenz, wissen Sie ja seit letzter Woche, was das bedeutet, also eine abnehmende Variation in der Hochschulpolitik. Dank dieser transnationalen Kommunikation. Hier geht es also ganz klar um diese etwas engere Definition von Diffusion, die den Mechanismus wechselseitiges Lernen, Kommunikation betont. Und der Bologna-Prozess ist in dem Sinne eine Communication-Plattform, also es sind ja viele Akteure involviert. Es geht um den Austausch von Ideen, Best Practices, Erfahrungsberichten, es werden auch Experten eingebunden. Das sind genau diese Epistemic Communities, die Prozesse des transnationalen Lernens befördern. Und natürlich hat es auch einen gewissen elitären Ansatz, weil die Leute, die da miteinander kommunizieren, sind quasi Experten oder Gesetzgeber, Abgeordnete, sind jetzt nicht die Menschen von der Straße. Aber wichtig auch hier das Thema Benchmarking, und dieses Benchmarking erzeugt Legitimationsdruck. Und das ist genau das, ein Instrument, mit dem die Open Method of Coordination arbeitet, dadurch, dass man diese Scorecards ausstellt und sagt, das Land steht besser da als ein anderes Land. Da kann man eben auch sehen, was sind da eigentlich die Best Practice Examples und wie kann man von diesen Best Practice Examples lernen. Und sie haben also hier umfangreiche Experteninterviews geführt, sie haben Dokumente ausgewertet und kommen dann zu dem Befund, dass tatsächlich innerhalb der Bologna-Staaten, das ist diese Kurve hier, am Anfang noch ziemlich viel Heterogenität herrschte, aber, sorry, das ist wieder dieses komische Mikro, dass aber dann hier doch eine sehr starke Zunahme der Konvergenz zu beobachten ist und die Nicht-Bologna-Staaten bleiben tendenziell gleich, waren vorher auf einem höheren Niveau, das mag daran liegen, dass das eher Länder sind aus dem angelsächsischen Bereich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, welche Länder das im Einzelnen sind, die sowieso schon zweistufige Studienmodelle haben, aber entscheidend ist, dass man hier natürlich diese ganz steil ansteigende Kurve sieht, also wirklich über einen Zeitraum von relativ geringer Zeit, 1996 bis 2008, ziemlich starke Konvergenz bei den Bologna-Staat. Und wenn man das jetzt noch weiterführen würde, wäre schon mal ein spannendes Thema für eine Bachelor-Abschlussarbeit, dann würden Sie wahrscheinlich hier auch eine weitere Zunahme der Kurve sehen. Und das ist aus der Perspektive der Autoren eine starke Bestätigung ihrer These, dass Konvergenz stattfindet und dass transnationale Kommunikation hier einen Unterschied macht. Die leicht andere Sichtweise auf das Thema wird in dem Konzept von der neuen Staatsräson oder Paradoxien der neuen Staatsräson entwickelt von Martens und Wolf. Und dieser Begriff ist ein bisschen sperrig, aber was eigentlich hiermit gemeint ist, ist Folgendes, dass wir, wenn man aus einer internationalen Beziehungsperspektive auf dieses Thema schaut, natürlich hier den Ansatz des Neoinstitutionalismus hat, also im Prinzip die Idee, die Europäisierung, die Europäische Union treibt diese Bildungspolitik voran, weil Konvergenz auch aus der Sicht der internationalen Organisationen eine Sache ist, die man fördern sollte. Und das führt zu neuen Legitimationszwängen, neuen Kommunikationsstrukturen. Internationale Organisationen können auch eigenständig dieses Politikfeld gestalten. Das wäre so eine stärker institutionalistische Perspektive aus den internationalen Ideen, aus der internationalen Beziehung. Die realpolitische Perspektive würde das eher so interpretieren, dass Bottom-up-Prozesse sehr viel wichtiger sind. Also Nationalstaaten entscheiden selber, ob sie sich überhaupt in diesem internationalen Prozess der Konvergenz, der Harmonisierung beteiligen sollen. Und wenn sie sich beteiligen, dann tun sie das hauptsächlich, um eigene Policy-Ziele zu erreichen. Und das geht zurück auf die Idee der Two-Level-Games nach Putnam. Two-Level-Games, weil die nationalstaatlichen Regierungen einmal ein Spiel spielen, indem sie mit anderen internationalen Regierungen verhandeln und sich irgendwie koordinieren müssen, aber auch nach innen, in die Innenpolitik gerichtet, nochmal ein anderes Spiel spielen mit ihren quasi einheimischen politischen Gegnern und dieses Two-Level-Game hier die entscheidende Dynamik erzeugt, nämlich dass nationalstaatliche Regierungen versuchen, eigentlich politische Ziele, die sie in der einheimischen, in der Domestic Arena durchsetzen wollen, durch die internationale Politik zu erreichen. Und konkret auf die Bildungspolitik bezogen, gibt es da durchaus gewisse Anhaltspunkte, denn Deutschland war ja einer der ersten Staaten, die diese Sorbonne-Erklärung unterschrieben haben und auch den Bologna-Prozess maßgeblich vorangebracht haben. Jetzt kann man sich fragen, warum? Ist doch komisch. Also eigentlich gibt es da keine offensichtliche Erklärung, warum Deutschland so vorneweg war von Anfang an. Und wenn man ein bisschen tiefer einsteigt in die Analyse, wird man durchaus feststellen, dass der damalige Zukunftsminister, war auch nicht mal als Bildungsminister, Zukunftsminister Jürgen Rüttgers 1998 das ganz bewusst vorangetrieben hat, um bestimmte Reformwiderstände gegen eine Hochschulreform auf der Ebene der Bundesländer zu durchbrechen, sozusagen. Also das ist genau die Logik mit den Two-Level-Games. Die nationalstaatliche Regierung in Deutschland wollte über Bande spielen, den Bologna-Prozess nutzen, um eigentlich innerhalb von Deutschland bestimmte Reformen voranzubringen, die sie nicht von alleine fertigbringen würde. Und insofern ist das eine ganz interessante Erklärung, warum Deutschland von Anfang an sehr, sehr stark dabei war und auch diesen Prozess der Europäisierung der Bildungspolitik vorangetrieben hat. In Frankreich kann man ähnliche Muster sehen. In Großbritannien geht es vielleicht eher darum, dass man das eigene Modell, Großbritannien hatte ja schon immer Bachelor, Master, auch auf alle anderen EU-Staaten übertragen wollte. Also das ist auch eher so eine realpolitische Perspektive. Und das Spannende ist jetzt aber an dieser Idee der neuen Staatsräson, dass diese realpolitische Perspektive auch Grenzen hat. Dass dann irgendwann, wenn dieser Prozess eine bestimmte Stufe erreicht hat, wenn also die Übertragung von bildungspolitischen Kompetenzen stattgefunden hat, der internationale Prozess eine Eigendynamik bekommt und dann auch nicht mehr steuerbar ist durch die politischen Eliten auf der nationalstaatlichen Ebene. Und das ist genau das, was passiert ist in der Bildungspolitik, denn Bologna hat ja irgendwann ein Eigenleben bekommen, es sind immer mehr Staaten auf den Zug aufgesprungen und die Kommission ist auf einmal involviert, setzt die Agenda, bestimmt die Themen und dann findet sozusagen eine Art Feedback-Effekt statt, wo die Dynamik des Prozesses durch die nationalstaatlichen Akteure nicht mehr so ganz einfach zu kontrollieren ist. Und es entstehen neue Akteure, wie zum Beispiel die Akkreditierungsagenturen, die uns jetzt alle an den Universitäten in regelmäßigen Abständen plagen, indem wir irgendwelche Akkreditierungsprozesse durchlaufen müssen. Das sind natürlich auch wieder neue Akteure auf der Spielfläche, die ein Eigeninteresse daran haben, dass die Europäisierung weitergeht. Also das Ganze bekommt dann eine Eigendynamik. Und deswegen ist auch diese eher realpolitische Perspektive zu kurz gegriffen, wenn sie nicht um diesen zweiten Aspekt ergänzt wird, wo dann auch die eher neoinstitutionalistischen Ideen wieder mit reinkommen. Das sind also im Endeffekt diese zwei unterschiedlichen Erklärungsansätze. Einmal transnationale Policy-Diffusion über Lernen und Kommunikation und einmal mehr aus dieser realpolitischen Perspektive heraus betrachtet. Gut. So viel auch dann zum Thema Diffusion, Konvergenz, Transfer. Wir haben ein paar konkrete Anwendungsfälle diskutiert. Ja, also, jetzt geht es weiter mit Institutionen und Institutionalismus. Und hier muss ich natürlich, weil ich jetzt gerade über Neoinstitutionalismus gesprochen habe, nochmal betonen, dass das, was in der Policy-Analyse unter Institutionalismus läuft, nochmal eine andere Variante von Institutionalismus ist, was Sie vielleicht aus dem Bereich der internationalen Beziehungen kennen, aber das werden wir jetzt ausführlicher erläutern. Das ist also der Plan für heute, beziehungsweise leider, weil wir jetzt noch ein bisschen von letzter Woche aufholen müssen, werden wir wahrscheinlich nicht ganz durchkommen und auch nächste Woche mit ein, zwei Punkten weitermachen. Aber vielleicht nochmal als Einstieg, was sind eigentlich Institutionen? Und hier haben wir wieder das Problem, was wir auch schon an der einen oder anderen Stelle vorher hatten, dass unsere sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Begriffe auch Begriffe sind, die im Alltag verwendet werden. Institution ist ein relativ weit gebräuchlicher Begriff und es gibt ganz viele Verwendungen für diesen Begriff. Hier Kanzlerin ist eine Institution oder die EZB ist eine Institution, das Parlament ist eine Institution. Das sind aber teilweise Begriffsverwendungen, die aus sozialwissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher Perspektive nicht präzise genug sind, beziehungsweise sich von den Begriffsdefinitionen, die wir verwenden, an entscheidenden Punkten unterscheiden. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also, ich stelle jetzt mal, das macht die Sache dann auch wieder noch mal komplizierter, dass natürlich jede sozialwissenschaftliche Disziplin wieder einen eigenen Zugang hat, was eigentlich eine Institution ist und auch bestimmte Dinge, bestimmte Charakteristika an Institutionen besonders betont. Deswegen nähern wir uns dem Problem, indem wir jetzt einfach mal verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven uns betrachten. Und ich fange mal mit den Ökonomen an. Und Douglas North, einer der wichtigsten Vertreter der Institutionenökonomik, hat schon vor inzwischen 25 Jahren geschrieben: Institutions are the structure that humans impose on human interaction. Also sind schon mal Menschen gemacht sozusagen. And therefore define the incentives that together with the other constraints determine the choices that individuals make that shape the performance of societies and economies over time. So das Wichtigste hier sind die Incentive und die Constraints und die Individuen. Das ist für die Ökonomen die typische Perspektive. Also Institutionen sind, hier hat das nochmal schön auf den Punkt gebracht, Rules of the Game, Regelsysteme, die das Handeln von Akteuren beschränken. Das heißt, das werden wir auch später beim akteurszentrierten Institutionalismus wieder sehen, dieser Art von Institutionenbegriff. Institution ist irgendein Regelsystem, was das Handeln von Individuen beschränkt. Und Institutionen werden insofern immer irgendwo als Constraints betrachtet, obwohl natürlich auch auf einer individuellen Perspektive ich durchaus Nutzen davon ziehen kann, wenn eine Institution das Handeln meines Gegenübers beschränkt. Also Institutionen können für mich individuell auch eine Ressource sein. Wenn die Institution das Regelsystem ist, du sollst deinen Nachbarn nicht umbringen, dann habe ich als Nachbar was davon, wenn mich mein Nachbar nicht umbringt. Also insofern ist diese Sichtweise, dass Institutionen immer nur Constraints sind und nicht auch Ressourcen darstellen, eine etwas verkürzte Perspektive vielleicht. Aber ganz entscheidend ist hier also diese Perspektive, dass wir irgendwelche Individuen haben, die miteinander interagieren und die Institutionen sind die Regelsysteme, die diese Interaktionen beschreiben und beschränken oder in bestimmte Bahnen lenken. Was dann noch dazu kommt, das werden wir dann beim Rational Choice Institutionalismus nochmal deutlicher sehen. Woher kommen Institutionen? Was ist die Grundlage von Institutionen? Und hier sehen wir an dem Beispiel auch ganz konkret, dass das Verständnis von Institutionen, was eine Institution ist, sehr häufig auch einhergeht mit einer bestimmten Theorie darüber, wie eine Institution überhaupt zustande kommt. Deswegen kann man die Begriffsdefinition nicht ganz losgelöst betrachtet von der eigentlichen Theorie, der institutionalistischen Theorie betrachten, die diese jeweilige Perspektive voranbringt. Und aus der Rational Choice Perspektive können Institutionen als rationale Lösung von Kollektivgut Problemen betrachtet werden. Werden wir gleich nochmal ausführlicher diskutieren, was das ist. Die soziologische Perspektive ist leicht anders, denn hier sind Institutionen etwas weicher sozusagen. Also Institutionen werden eher als kulturell oder sozial tradierte Manifestationen von wechselseitigen Erwartungen hinsichtlich des Handelns anderer betrachtet. Das heißt, wenn die Ökonomen mit Anreizen arbeiten und häufig mit formalen Constraints, also mit bestimmten formalisierten Regeln, die dieses Handeln und die Anreize der Akteure beeinflussen, steht bei den Soziologen steht dann eher die Kultur im Vordergrund, auch die soziale Interaktion. Und diese Institutionen können sich auch in informellen Institutionen niederschlagen, wie etablierte Normen und Verhaltensweisen. Das ist also ein sehr breiter Institutionenbegriff, um es mal konkret mit einem Beispiel zu machen: Wenn Sie eine Institution, ein Regelsystem haben, was kodifiziert ist, also sprich das Strafgesetzbuch, wäre das eine starke formale Sicht auf Institutionen. Wenn Sie aber auch diese informellen Institutionen mit in den Blick nehmen, kommen auf einmal ganz viele andere Institutionen mit ins Spiel. Zum Beispiel befinden wir uns auch gerade in einer Institution, nämlich der, dass ich hier vorne stehe, was erzähle und Sie sitzen da und hören zu. Das ist auch eine sozial etablierte Norm oder Verhaltensweise. Und wenn ich jetzt nur mit einer rein formalen Perspektive drankomme, dann habe ich ja relativ wenig Sanktionsmechanismen. Wenn jetzt auf einmal alle aufstehen und rauslaufen würden, kann ich jetzt niemanden ins Gefängnis werfen dafür. Aber das ist eben die Idee, dass es auch viele informelle Institutionen gibt, die Menschen im Alltag beachten und häufig auch unreflektiert befolgen und unreflektiert beachten, also einfach sich nach bestimmten Verhaltensweisen durch die Welt bewegen, ohne die überhaupt zu hinterfragen. Und das ist das, was die Soziologen stärker im Blick haben oder auch vielleicht Ethnologen und andere, die sehr stark mit qualitativen Forschungsmethoden arbeiten. Politikwissenschaftlicher Zugang zu Institutionen versteht Institutionen als Machtinstrumente. Und da gibt es ein schönes Zitat aus Mahoney Thielen 2010. Institutionen sind distributional instruments laden with power implications. Also es geht um die Verteilung von Ressourcen und es geht um darum, dass in Institutionen sind diese Verteilungskonflikte manifestiert. Also wenn wir ein Bildungssystem betrachten als eine Institution, dann spiegelt dieses Bildungssystem die Machtverteilung wieder, die letztlich auch dazu geführt hat, dass die konkrete Ausgestaltung des Bildungssystems, die wir heute beobachten, so aussieht, wie sie aussieht. Das heißt, Institutionen enthalten ganz viele Machtimplikationen und Institutionen verteilen Macht. Sie regeln Zugang zur Macht, sie verteilen ökonomische Ressourcen, sie verteilen politische Ressourcen. Und insofern hängt auch die Ursache von Institutionen, wie Institutionen entstehen und auch welche Auswirkungen sie haben, sehr, sehr stark mit politischer Macht zusammen. Das ist also die politikwissenschaftliche Perspektive auf das Ganze. Und dann haben wir wieder diesen schönen Spruch, Policies shape politics, der wird uns sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal begegnen, haben wir ja schon bei den Policy-Typologien gehabt. Auch hier wieder die Idee, dass die Policies als Institution eben die Machtverteilung im politischen Prozess beeinflussen kann. Ja, dann vielleicht noch so ein paar kleine, einiges davon habe ich jetzt schon erwähnt, formale, informelle Institutionen, also kodifizierte Regelsysteme versus soziale Praktiken, Normen und Gebräuche. Und der entscheidende Unterschied ist, ob ich sozusagen mich auf ein Third-Party-Enforcement verlassen kann. Also das heißt im Prinzip, wenn ich in einer Institution, in einem Regelsystem mit einem anderen Akteur interagiere, kann ich mich dann auf eine dritte Partei, sprich den Staat, berufen, dass er im Zweifelsfall meine Rechte durchsetzt oder nicht. Um bei dem drastischen Beispiel zu bleiben, beim Strafrecht, wenn jemand umgebracht, na gut, der dann halt nicht, aber okay, wenn jetzt jemand zu Schaden kommt und diese Person kann dann sozusagen seine Rechte durchsetzen gegenüber dem anderen, der ihn geschadet hat, indem er sich auf den Staat verlässt, der diese Rechte durchsetzt. Das ist dieses Third-Party-Enforcement. Aber bei den sozialen Praktiken wird das sehr viel schwieriger. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Händeschütteln als soziale Praktik betrachte, eine institutionalisierte Norm, und wenn jetzt jemand mir das verweigert, dass er meine Hand nicht schütteln möchte, kann ich jetzt nicht zum Staat gehen und sagen, der hat mir nicht die Hand geschüttelt. Das ist also sehr, sehr schwierig, diese informelle Institution durch Third-Party-Enforcement durchzusetzen. Und das ist so grob der Unterschied zwischen formalen und informellen Institutionen. Bisschen schwieriger wird die Sache, der Unterschied zwischen Institutionen und Organisationen. Wir haben ja jetzt die EZB zum Beispiel genannt oder das Parlament ist eine Institution, würde man jetzt sagen, wenn man irgendwie die Zeitung aufschlägt und die Nachrichten liest. Und hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass man diese Strukturen, sage ich mal, wie die EZB aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Wenn man nach innen schaut, also die Binnenperspektive anschaut, wie eine EZB nach innen funktioniert, sind diese Strukturen, Regelsysteme also Institutionen. Das heißt, die EZB ist eine Institution, weil sie die Interaktion zwischen Akteuren innerhalb der EZB, aber auch mit Außenwirkung sozusagen reguliert. Aber dann hat diese Institution keine Akteursqualitäten. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wenn wir von Institutionen sprechen, sprechen wir nicht von Akteuren, weil Regelsysteme können nicht handeln. Wenn wir aber von Organisationen sprechen, dann sprechen wir von kollektiven Akteuren. Das heißt, die EZB könnte dann eine Organisation oder ein kollektiver Akteur sein, der zum Beispiel in Interaktion mit der EU-Kommission und nationalstaatlichen Regierungen als kollektiver Akteur auftritt. Aber nach innen betrachtet ist sie eine Institution, die als Regelsystem bestimmtes Akteurshandeln reguliert. Das ist also quasi der duale Charakter bestimmter Strukturen. Die können einmal als Institution betrachtet werden, aber auch als Organisation. Und zwar je nachdem, ob sie als Akteur irgendwo auftreten und an Interaktionen als Akteur teilnehmen oder ob sie quasi eher, ob man sie eher aus der Perspektive der Regelsysteme betrachtet. Und insofern haben auch andere kollektive Akteure wie Parteien, Ministerien, Zentralbanken haben diesen Doppelcharakter. Und je nach Betrachtungsweise sind das Institutionen oder Organisationen. Und dann letzter Punkt, der aber sehr, sehr wichtig ist, politische Institutionen versus Policies as Institutions oder Policies als Institutionen. Politische Institutionen betreffen den politischen Prozess. Also wie der politische Prozess ausgestaltet ist, das heißt, wie zum Beispiel der Gesetzesentwurf ins Parlament kommt, wer daran zu beteiligen ist und so weiter und so fort, wie viele Vetospieler es gibt, welche Akteure, welche Einflussrechte haben, das sind politische Institutionen. Aber Policies als Institutionen betrifft das Politikerbe jenseits der politischen Institutionen. Also wenn wir ein Bildungssystem haben, wie beeinflusst das bestehende Bildungssystem die Ausgestaltung, die Reformprozesse, die im Bereich Bildung stattfinden. Und das sind dann Feedback-Effekte, die von den bestehenden Policies über Pfadabhängigkeiten und andere Mechanismen auf die nächste Reformstufe einwirken. Das heißt, hier geht es sehr viel mehr um die Frage, wie Policies als Ergebnis von politischen Aushandlungsprozessen auch wieder die nächsten Aushandlungsprozesse beeinflussen. Das hat in dem Sinne nicht so viel mit politischen Institutionen zu tun, weil es geht nicht um den politischen Prozess an sich, sondern um die Frage, wie die Institutionen, die Präferenzen der Akteure, die an diesen Aushandlungsprozessen beteiligt sind, beeinflussen. Dann Institutionalismus. Was ist jetzt eigentlich Institutionalismus? Und hier findet sich in der Literatur diese Unterscheidung zwischen klassischem und Neo-Institutionalismus, wobei eigentlich auch dieser Begriff Neo-Institutionalismus nicht mehr ganz so gebräuchlich ist, weil eigentlich alle institutionalistischen Ansätze in dem Sinne neo-institutionalistisch sind und dann dieser Begriff Neo-Institutionalismus auch nicht mehr so viel Sinn macht. Aber was heißt jetzt eigentlich institutionalistisch? Und das betrifft schon auch ein bisschen die kann man auch von der Idee her anwenden an die Theorien aus den internationalen Beziehungen, aber in der Policy-Analyse ist es eben eine leicht andere Sichtweise. Im Prinzip geht es genau um diesen kleinen Punkt hier, Institutions matter. Also im Eigentlichen geht es nur darum, zu verstehen, wie das Akteurshandeln sehr stark geprägt wird durch diese Regelsysteme, die bestehen, also politische Institutionen, die den politischen Prozess beeinflussen oder eben Policies, die das Politikerbe beeinflussen und wie diese Institutionen das Akteurshandeln vorstrukturieren und auch die Präferenzen der Akteure beeinflussen und die Strategien der Akteure beeinflussen. Das heißt, man betrachtet Akteure nicht als Individuen, die quasi komplett kontextunabhängig agieren, sondern man schaut sehr viel stärker auf die Verbindung zwischen dem individuellen Handeln von Akteuren und dem institutionellen Kontext, in dem sie sich bewegen. Das ist vielleicht im Kern die Aussage des Institutionalismus. Und insofern, wie eben schon gesagt, hauptsächlich geht eigentlich diese Idee in die Richtung, dass man sagt, Institutionen beschränken das Handeln der Akteure, Institutions as Constraints, das wird hauptsächlich, ja, das ist eigentlich so die dominierende Perspektive auf Institutionen, aber eigentlich können Institutionen auch Ressourcen sein, wenn sie das Handeln anderer Akteure beschränken. Wenn ich also als Akteur was davon habe, dass das Handeln anderer Akteure beschränkt wird, dann sind Institutionen auch Ressourcen. Ja, der klassische Institutionalismus, ein sehr klassisches Beispiel wäre jetzt Aristoteles' Typologie der Staatssysteme, kennen Sie ja wahrscheinlich auch schon aus der Vorlesung Analyse und Vergleich oder auch Theorie. Hier geht es sehr viel stärker um diese formalen Institutionen. Also das heißt, eigentlich kann man die Geschichte des Institutionalismus grob so erklären, dass man zuerst auf diese formalen Institutionen geschaut hat und dann immer stärker andere Institutionen, andere Formen von Regelsystemen in den Blick genommen hat. Also hier beim klassischen Institutionalismus geht es um legal kodifizierte formale Institutionen. Häufig finden sich hier auch normative Implikationen, und das ist bei den heutigen, also bei den neoinstitutionalistischen Theorien, geht es gar nicht um normative Beurteilung, was ist jetzt eine gute oder eine schlechte Staatsform, sondern es geht ja darum, empirisch zu verstehen, wie Institutionen Akteurshandeln beeinflussen. Wir haben aber von diesem klassischen Institutionalismus auch modernere Varianten. Gerade in Deutschland war der Ursprung der vergleichenden Politikwissenschaft so Mitte des 20. Jahrhunderts auch sehr stark legalistisch geprägt, und viele der ersten Professuren in der Politikwissenschaft wurden von Juristen besetzt. Das heißt, das hat schon auch eine gewisse Berechtigung, hier zu unterscheiden zwischen einem klassischen Institutionalismus und einem eher neo-institutionalistischen oder vielleicht auch aufgeklärteren Institutionalismus. Denn hier, das ist natürlich eine sehr, sehr beschränkte Perspektive auf Institutionen. Wenn man sich nur legal kodifizierte, formale Institutionen anschaut, wie sie irgendwo im Gesetzbuch stehen. Und der Neo-Institutionalismus erweitert diese ganze Perspektive auch, indem er zunehmend sich um akteurstheoretische Perspektiven bemüht. Also der klassische Institutionalismus beschreibt einfach die unterschiedlichen Institutionen. Sie kennen ja auch die ganzen klassischen Unterscheidungen, Parlamentarismus, Präsidentialismus etc. pp. Und dann ist sozusagen Schluss für den klassischen Institutionalismus. Und der Neo-Institutionalismus geht aber noch einen Schritt weiter, indem er einfach versucht zu verstehen, wie interagieren denn jetzt die Akteure in diesen Institutionen? Was hat das dann für Auswirkungen auf das Akteurshandeln? Und hier haben wir, das ist ja auch ein Teil der Lektüre für heute, nicht im Pflichtteil, aber im Zusatzteil, eigentlich so diesen ganz klassischen Text von Peter Hall und Rosemary Taylor aus den 90ern, The Three New Institutionalisms, also drei unterschiedliche Spielarten des Neo-Institutionalismus, Rational-Choice-Theorien oder eher soziologische Theorien, die dann sich mit diesem Begriff des Institutionalismus befassen, und der historische Institutionalismus so ein bisschen als Mischform zwischen den Rational-Choice-Theorien und den soziologischen Theorien. Was auch noch einhergeht mit der Wende vom klassischen zum Neo-Institutionalismus, ist nicht nur die akteurstheoretische Perspektive, sondern auch die Erweiterung des Institutionenbegriffs. Es geht nicht nur um Polities, also nicht nur um die politischen Institutionen im engen Sinne, sondern eben auch um Policies als Institutionen. Wie Policies über Politik-Erbeffekte das Handeln der Akteure weiter beeinflussen können. Und eben natürlich nicht nur formale Institutionen, sondern auch informelle Institutionen. Komplexere Typologien von Regelsystemen, das ist dann der akteurszentrierte Institutionalismus, der eine ganz große Vielfalt an Regelsystemen kennt. Und man betrachtet sich eben Institutionen als abhängige Variable. Wir wollen erklären, wie Institutionen überhaupt zustande kommen. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, wir wollen verstehen, warum ein Land vom präsidentiellen zu einem parlamentarischen Regierungssystem wechselt oder warum ein Land ein Mehrheitswahlsystem einführt oder ein Verhältniswahlsystem. Aber Institutionen sind auch die unabhängige Variable. Also je nachdem, wo wir uns befinden, können wir sind institutionalistische Theorien vor allen Dingen eher mit dem Zweiteren befasst, nämlich wie Institutionen sich auswirken. Aber Institutionen können auch als Ergebnis von politischen Prozessen verstanden werden. Hier in der Tabelle habe ich Ihnen nochmal diese drei großen Ströme des Neo-Institutionalismus nebeneinander gestellt, und um einfach mal die Unterschiede ein bisschen herauszuarbeiten. Und das hängt auch zusammen mit den Definitionen von Institutionen, die wir eben diskutiert haben. Deswegen ist das hier auch der erste Ansatzpunkt. Das ist natürlich alles simplifizieren und auch sehr holzschnittartig, aber es bringt, glaube ich, die Unterschiede ganz gut auf den Punkt. Nämlich, dass der Rational-Choice-Institutionalismus, der auch auf der Akteursebene recht stark mit Rational-Choice-Theorien arbeitet. Der Veto-Spieler-Ansatz, den kennen Sie ja teilweise schon, werden wir später auch noch mal kurz ansprechen oder nächste Woche, ist ein klassisches Beispiel für diesen Ansatz. Und da geht es sehr viel stärker um formale Institutionen. Beim soziologischen Institutionalismus geht es um eine sehr viel breitere Definition von Institutionen, Frames of Meaning, also Rahmen, die auch irgendwie, Institutionen geben Bedeutung oder prägen die Wahrnehmung der Akteure, und die Grenze zwischen Institutionen und Kultur, also inwiefern wir jetzt hier von einer politischen Institution oder politischen Kultur sprechen können, das verschwimmt so ein bisschen. Also es ist eher ein weicher Begriff von Institutionen. Und der historische Institutionalismus ist etwas in der Mitte von diesen beiden Extremen, ist etwas pragmatisch, eben sehr stark empirisch, induktiv. Da kann es um formale Institutionen gehen, also meistens geht es auch um formale Institutionen, aber durchaus auch um informelle Institutionen. Aber der wichtige Aspekt hier ist einfach diese Verbindung zu den Machtimplikationen von Institutionen, also Institutionen als Machtinstrumente. Deswegen auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen, was die Ursprünge von Institutionen angeht. Im historischen Institutionalismus, und das ist, glaube ich, eher sehr stark die politikwissenschaftliche Perspektive hier, da geht es um politische Konflikte, Machtkämpfe, die erklären können, warum bestimmte Institutionen zustande kommen und wie sie ausgestaltet sind. Und wie ich das schon vorhin angedeutet habe, beim Rational Choice Institutionalismus werden Institutionen eher als quasi kollektiv rationale Lösung von Kollektivgutproblemen betrachtet. Sprich, eine Institution beschränkt das Handeln der einzelnen Akteure, damit es allen unterm Strich besser geht. Und das ganz blöde, aber klassische Beispiel wäre, wie kommt der Staat als Institution überhaupt zustande? Wenn der Staat nicht da wäre, gäbe es Anarchie und es gäbe ein großes Maß an Unsicherheit, körperlicher oder bis hin zu körperlicher Unversehrtheit, die in Frage gestellt würde. Deswegen entsteht der Staat als kollektiv rationale Lösung von diesem Problem. Und in dem Moment, wo diese kollektive Lösung nicht mehr rational ist oder nicht mehr funktioniert, können sich diese Institutionen auch auflösen. Das heißt, aus einer radikal Rational Choice institutionalistischen Perspektive besteht dieses Problem der Pfadabhängigkeit nicht so stark wie zum Beispiel beim historischen Institutionalismus. Im soziologischen Institutionalismus ist es ein bisschen schwieriger zu erklären, wo kommen eigentlich Institutionen her, weil das alles so breit und in der Kultur diffundiert ist, kann man gar nicht genau sagen, wann ist denn überhaupt eine bewusste Entscheidung getroffen worden, die zur Ausprägung einer bestimmten Institution geführt hat. Insofern kann man hier sagen, die Ursprünge von Institutionen sind eher, ist sowas wie Emergenz, also Institutionen ergeben sich organisch aus dem gesellschaftlichen, sozialen Wandel heraus. Die Auswirkungen, Effekte von Institutionen sind in diesen drei unterschiedlichen Theorien auch unterschiedlich konzipiert oder werden unterschiedlich verstanden. Hier beim Rational Choice Institutionalismus, wie ich auch schon vorhin sagte, ist gerade diese Idee, Institutionen beschränken das Handeln von Akteuren, um das Aufkommen von Kollektivgutproblemen zu vermeiden. Beim soziologischen Institutionalismus sind die Individuen tief in diesen institutionellen Kontext eingebunden und können teilweise gar nicht selber reflektieren, dass sie eine bestimmte Institution bedienen oder eine bestimmte institutionelle Regel befolgen, weil sie diese unreflektierten, letzten Endes auch kognitiv, normativ geformten Erwartungen haben, die organisch aus dem institutionellen Kontext hervorgehen. Aber das ist wieder bei dem historischen Institutionalismus irgendwas in der Mitte. Also da werden Institutionen definitiv wahrgenommen. Es finden auch Konflikte statt um die Ausgestaltung dieser Institutionen. Und trotzdem haben die Institutionen auch Auswirkungen auf die Interessen der Akteure, auf die Präferenzen der Akteure und können auch das Handeln von Akteuren beschränken. Und der Unterschied zum Rational Choice Institutionalismus ist, dass das überhaupt nicht gesagt ist, dass die Institutionen rationale Lösungen zu Kollektivgutproblemen darstellen, sondern der historische Institutionalismus arbeitet mit der Überlegung oder stellt die These auf, dass Institutionen auch sehr ineffiziente und teilweise unfaire Dinge sein können. Das heißt, Institutionen führen zur Verteilung von politischer Macht und es ist überhaupt nicht garantiert von vornherein, dass diese Verteilung auch fair ist. Sondern Institutionen können auch Machtinstrumente sein und sie können auch Policy-Lösungen privilegieren, die eigentlich nicht besonders rational oder im Kollektivgut-Sinne rational sind. Sie können auch unintendierte Nebenwirkungen haben. Also da ist sehr viel Offenheit für unerwartetes und auch nicht rationales Handeln im historischen Institutionalismus. Die Akteurspräferenzen sind im Rational Choice Institutionalismus sehr stark exogen bestimmt. Die Akteure gehen mit vorgefertigten Präferenzen in diese Interaktion rein und werden in dieser Interaktion durch die Institutionen zwar gesteuert, aber ihre Präferenzen verändern sich nicht und sie hatten ihre Präferenzen auch schon, bevor sie in diese Interaktion eingestiegen sind. Das ist also ein bisschen spieltheoretischer Ansatz. Das ist beim soziologischen Instrumentalismus wieder das andere Extrem, denn hier sind die Wahrnehmungen und Präferenzen sehr stark durch diesen kulturellen, normativen Kontext geformt und der historische Institutionalismus ist wieder irgendwo in der Mitte, teils endogen, teils exogen. Das heißt, Akteure haben natürlich bestimmte Präferenzen, Ideen, Vorstellungen, Interessen. Diese Interessen können sich aber durchaus durch eine Institution nochmal verändern und auch im Prozess der Interaktion nochmal verändern. Begründung für institutionelle Beharrungskräfte. Und da sieht man auch wieder die deutlichsten Unterschiede eigentlich, nämlich im soziologischen Institutionalismus, weil hier diese kulturellen Mechanismen so stark sind, bleiben Institutionen bestehen, weil sie sehr stark auf der individuellen Ebene in die einzelnen Interaktionen hinein diffundieren und sozusagen internalisiert werden. Institutionelle Normen werden internalisiert und werden gar nicht mehr reflektiert. Und deswegen haben sie eine sehr, sehr hohe Beharrungskraft und können sich auch nur sehr langsam über die Zeit verändern. Beim Rational Choice Institutionalismus ist es anders. Da werden Pfadabhängigkeiten zwar anerkannt, aber trotzdem haben wir eher hier ein funktionalistisches Verständnis von Pfadabhängigkeiten. Das heißt, es gibt trotz dieser Pfadabhängigkeiten immer noch irgendwie einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Kosten-Nutzen-Abwägung stattfindet. Und wenn sozusagen die Pfadabhängigkeit irgendwann so kostspielig wird, dass ein Wechsel von einem Pfad zum anderen sinnvoll erscheint, dann wird er auch durchgeführt. Das heißt, die Pfadabhängigkeiten bleiben auf einer eher oberflächlichen Ebene und diffundieren nicht in die individuellen Wahrnehmungen oder Identitäten der Akteure, sondern bleiben auf einer eher oberflächlichen Ebene. Und das ist bei dem historischen Institutionalismus wieder irgendwo in der Mitte. Also Pfadabhängigkeiten sind sehr, sehr zentral in diesem Ansatz. Es kommt zu Feedback-Effekten, Sunk-Costs, also das sind Investitionen, Fixkosten in die bestehenden Institutionen. History matters, das ist quasi auch wieder so ein Schlagwort, was man mit dem historischen Institutionalismus verbinden kann. Historische Auseinandersetzungen wirken lange nach und prägen die Reformprozesse der Zukunft. Und wir haben es häufig mit Machtasymmetrien zu tun. Deswegen kann eigentlich institutioneller Wandel im historischen Institutionalismus hauptsächlich nur dann vollzogen werden oder stattfinden, wenn es zu einer Änderung der Machtbalance kommt, wenn also neue Akteure auftreten, die ein Interesse daran haben, die Institutionen zu ändern. Oder wenn wir, das sind so die älteren Formen des historischen Institutionalismus, die auch sehr stark mit Punctuated Equilibrium Modellen gearbeitet haben, wenn wir einen sehr großen exogenen Schock haben, zum Beispiel Krieg oder große Wirtschaftskrisen. Im Rational Choice Institutionalismus kann eigentlich die Veränderung von Institutionen nur durch exogene Veränderung des sozioökonomischen Umfeldes stattfinden, weil die Akteure sind ja sozusagen fix in ihren Präferenzen, die verändern die auch nicht einfach so. Das heißt, der Wandel ist eher exogen, wenn sich das sozioökonomische Umfeld ändert, ändern sich auch die Präferenzen der Akteure und dann ändert sich auch die Interaktion und die Institution, aber nicht endogen. Und beim soziologischen Institutionalismus ist eigentlich der Wandel per se immer endogen, weil er kann nur, die Institutionen sind so umfassend, dass der Wandel eigentlich nur aus den Institutionen selber heraus stattfinden kann. Letzter abschließender kleinerer Punkt, also praktisch, das ist zwar nicht zwingenderweise notwendig so, aber de facto ist es so, dass diese unterschiedlichen Ansätze auch mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Hier beim Rational Choice Institutionalismus haben wir es natürlich mehr mit formalen Modellen, Spieltheorie, quantitative Methoden zu tun, während wir hier im historischen Institutionalismus es häufig mit Process Tracing, historischen Fallstudien, induktiven Herangehensweisen zu tun haben, also auch Theoriebildung ein bisschen stärker induktiv stattfindet und hier im soziologischen Institutionalismus sehr viel stärker kulturwissenschaftliche, organisationssoziologische oder teilweise auch ethnologische Ansätze. Okay, historischer Institutionalismus vielleicht ein bisschen ausführlicher nochmal, weil das eigentlich für uns Politikwissenschaftler, zumindest nach meinem Verständnis, eine sehr zentrale Theorie ist. Critical Juncture, kritische Weichenstellung, auf Deutsch übersetzt, ist ein ganz wichtiges Konzept im historischen Institutionalismus und bezeichnet eine Phase in der historischen Entwicklung, von zum Beispiel Institutionen als Regelsystem, die einen signifikanten Wandel einläutet oder einen Pfadwechsel, der stattfindet. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig herauszufinden, wann ist denn jetzt wirklich eine Critical Juncture, wann hat diese Critical Juncture stattgefunden. Und das Historische am historischen Institutionalismus ist, dass diese Critical Junctures eigentlich immer nur ex post identifiziert werden. Gibt es ja auch in den Sozialwissenschaften und in der Politikwissenschaft ziemliche Debatte darüber, ob Politikwissenschaft Vorhersagen treffen kann, also ob sie überhaupt versuchen soll, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Es gibt zum Beispiel auch bei unserem Fachbereich Kollegen, die versuchen, Vorhersagemodelle zu entwickeln für Wahlen oder auch für Bürgerkriege oder politische Konflikte. Und andere sind da ein bisschen skeptischer und sagen, naja, die soziale Welt ist so komplex, wir können eigentlich keine Vorhersagen treffen, sondern die gehen dann mehr mit einer historisch-analytischen Perspektive ran und sagen, wir können eigentlich immer nur im Nachhinein versuchen zu verstehen, was stattgefunden hat, aber unsere Vorhersagefähigkeiten sind doch recht beschränkt. Und der historische Institutionalismus ist eindeutig dieser zweiten Richtung zuzuordnen und er in dem Sinne historisch, weil man gar nicht versucht, Critical Junctures im Vorhinein zu identifizieren, sondern im Nachhinein zu schauen, wann ist eine Critical Juncture denn eine Critical Juncture. Und um mal ein paar Beispiele zu bringen, es ist durchaus so, dass das, was man typischerweise als Critical Juncture betrachten würde, zum Beispiel große Weltkriege oder jetzt die große Wirtschafts- und Finanzkrise, unter Umständen teilweise gar nicht zu besonders großen institutionellen Wandelsprozessen führt. Also die große Wirtschafts- und Finanzkrise, natürlich in einigen südeuropäischen Staaten, aber in vielen europäischen Staaten hat sie eigentlich keine großen Transformationen von Institutionen zur Folge gehabt. Aber da gibt es wieder andere Beispiele, wo scheinbar sehr kleine Regelungen in irgendeinem Gesetz versteckt verändert werden und dann auf einmal hat diese kleine Regeländerung enorme Auswirkungen auf die Ausgestaltung eines bestimmten Politikfeldes. Das heißt, man weiß eben tatsächlich ex ante nicht genau, wann ist eine Critical Juncture eine Critical Juncture und man kann das häufig erst nach quasi aus der Rückschau betrachten oder bewerten, wann wirklich große Krisen oder kleinere institutionelle Veränderungen der Auslöser von Weichenstellung waren. Sequencing ist sehr, sehr wichtig, also das heißt, die Reihenfolge, in der Entscheidungen stattfinden, ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch eine typische, ganz wichtige Eigenschaft der historisch-institutionalistischen Ansätze und warum sie dann auch als historisch betrachtet werden können. Pfadabhängigkeit ist Ihnen sicherlich auch schon mal begegnet, dieser Begriff. Einmal eingeschlagene Pfade sind schwer zu verlassen, es kommt zu Lock-in-Effekten. Deswegen ist eher inkrementeller Wandel zu erwarten, wenn man einmal auf einem Pfad ist. Sunk-Costs, Investitionskosten, die zur Errichtung einer Institution sehr wichtig sind, was Sie auch im Tutorium beispielsweise diskutieren werden, ist das Beispiel Energiewende. Und da haben wir ein sehr plastisches Beispiel von Sunk-Costs. Wir haben nämlich überall Tankstellen stehen, wir haben Investitionen, die in den Verbrennungsmotor getätigt worden sind, Ingenieursleistungen, Forschungsleistungen. Und das sind alles Sunk-Costs in dem Sinne, dass hier eine Infrastruktur steht, die hat irgendwann in der Vergangenheit konkrete Kosten erzeugt und diese Kosten sind jetzt erstmal in dieser Institution drin. Und die können nicht mehr rausgenommen werden, sind also Sunk-Costs. Und ein Pfadwechsel kann nur dann stattfinden, wenn der bestehende Pfad so viele negative Nebeneffekte hat, dass er den Pfad, dass diese negativen Nebeneffekte die Höhe der Sunk-Costs überschreitet. Was auch ein wichtiger Aspekt hier ist, Increasing Returns, denn der relative Nutzen eines einmal eingeschlagenen Pfades nimmt über die Zeit zu, weil einfach immer mehr Leute sich auf diesen Pfad ausrichten und dann hier diese Interaktionseffekte stattfinden. Und Feedback-Effekte sind sehr wichtig. Institutionen prägen normative Erwartungen, kognitive Wahrnehmung und materielle Anreize von Akteuren. Das ist also hier auch wieder ein etwas breiteres Verständnis als im klassischen Rational Choice-Institutionalismus, denn Institutionen können auch die Präferenzen von Akteuren beeinflussen. Und der entscheidende Punkt, der am Schluss ist, institutioneller Wandel ist nicht an sich effizient oder funktional, sondern kann auch zu suboptimalen institutionellen Gleichgewichten führen. Und das eben auch wieder Beispiel Energiewende, unabhängig jetzt mal von der politischen Einstellung, könnte man argumentieren, dass das bestehende Energiesystem, was sehr stark auf fossile Energien setzt, in dem Sinne suboptimale Ergebnisse produziert, weil es nicht auch für den Klimawandel verantwortlich ist. Und insofern hier nicht eindeutig sich immer die Institution durchsetzt, die effizient oder fair oder gerecht ist, sondern es kann auch passieren, dass wir in institutionellen Gleichgewichten landen, in Pfaden landen, die durchaus von einer Mehrheit der Betroffenen als kritisch betrachtet werden können. Aber es ist trotzdem unglaublich schwierig, diese Pfade zu verlassen oder zu verändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, zum Beispiel zum Rational Choice Institutionalismus, wo man immer so eine Annahme hat, dass wenn der Pfad irgendwie zu suboptimal wird, dann ist ein Pfadwechsel jederzeit problemlos möglich. Und das ist im historischen Institutionalismus anders, weil diese ganzen Mechanismen hier greifen. Ja, ein ganz klassisches Beispiel kennen Sie ja mit der QWERTY-Tastatur. Warum ist unsere Tastatur heute nach diesen Kriterien, also nach dieser Anordnung organisiert? Und warum das Beispiel wichtig ist oder warum ich es spannend finde, ist, es hat durchaus einen rationalen Grund gehabt, warum die Tastatur so angeordnet ist, wie sie angeordnet ist. Die QWERTY-Tastatur ist so designt, dass sich diese Haken von der Schreibmaschine möglichst wenig überschneiden. Und das hat man also geguckt, welche Buchstaben kommen häufig in welcher Verbindung miteinander, treten die auf. Und dann hat man einfach geschaut, okay, wir designen eine Tastatur, dass diese Verhakung möglichst selten stattfindet. Und war damals also eine rationale Antwort auf ein Problem, war auch ein Kollektivgutproblem. Man muss sich ja einfach nur einigen auf eine Tastatur und dann können alle mit dieser Tastatur schreiben. Aber heute schreiben wir immer noch mit dieser Tastatur und der rationale Grund, warum diese Tastatur existiert, ist weggefallen. Aber ein Pfadwechsel ist in späteren Phasen umso schwieriger, weil wir ganz viel Hardware und Software haben. Also Leute sind gewöhnt, mit dieser Tastatur zu arbeiten, kann man also nicht mehr so einfach ändern. Und das ist genau das Beispiel dafür, wie man auf einem ineffizienten Pfad landen kann. Ein anderes Beispiel, was ich auch immer sehr schön plastisch finde für Pfadabhängigkeiten, ist das Beispiel Stadtarchitektur oder wie Häuser gebaut werden. Es ist ja irgendwie ganz offensichtlich, dass frühe Ereignisse wichtiger sind als spätere Ereignisse. Die Art und Weise, wie die Konstanzer Innenstadt organisiert ist, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, welche Entscheidung irgendjemand mal im Mittelalter oder im 12. Jahrhundert getroffen hat, wo welche Straßen lang führen und welche Grundstücke wie vergeben werden. Also das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie frühe Ereignisse wichtiger sind als spätere Ereignisse. Wir haben Institutionen, die das Handeln der Akteure beschränken, in dem Sinne, dass wir uns nur in bestimmten Bahnen durch die Innenstadt bewegen können. Wir haben Sunk Costs, weil in diesen Häusern Eigentümer und Bewohner wohnen, die nicht wollen, dass diese Häuser abgerissen werden. Also in dem Sinne haben wir auch teilweise ineffiziente, in Anführungszeichen, das ist natürlich aus einer anderen Perspektive sehr nett, ineffiziente Anordnung von Häusern, wenn wir uns durch die Altstadt, durch die kleinen Gassen bewegen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, den Paul Pearson zum Beispiel reingebracht hat in die Diskussion, ist, dass sich die Koalition, die Akteure, die das Bestehen einer bestimmten Institution unterstützen, über die Zeit hinweg durchaus verändern können. Also sprich, nur weil eine Institution lange existiert, heißt das nicht, dass die Akteure, die das Existieren dieser Institution unterstützen, immer die gleichen geblieben sind. Es kann auch passieren, dass neue Akteure auftreten und sich diese Institution anschauen und sagen, das ist eigentlich eine prima Sache, die nehmen wir diese Institution und führen diese Institution aber neuen Zwecken zu. Und das ist auch ein Mechanismus, den wir später vielleicht nochmal ein bisschen anschauen werden, in neueren Ansätzen des historischen Institutionalismus sehr prominent, Institutional Conversion. Aber natürlich gibt es auch ab und zu mal institutionellen Wandel, besonders dramatisch, wenn es mal ein Feuer gibt oder Erdbeben, das wären dann die Punctuated Equilibrium-Ansätze. Aber ansonsten haben wir sehr viel stärker auch diesen Prozess des endogenen Wandels, der sehr, sehr langsam stattfindet. Wenn man von einem Tag auf den anderen in die Konstanzer Innenstadt geht, sieht man keinen großen Unterschied zu dem, wie es gestern war. Aber wenn man mal 5 Jahre später hingeht oder 10 Jahre später, sieht man natürlich sehr viel größere Unterschiede und das zeigt einfach, dass auch endogener Wandel oder inkrementeller Wandel langfristig durchaus transformative Wirkung haben kann. Und das hier ist jetzt nochmal eine schöne grafische Darstellung, die ich eigentlich ganz, ganz plastisch finde, die zeigt, dass in dieser ersten Phase der Pfadabhängigkeitsformierung, dass da alles noch sehr offen ist, sehr viele Optionen, langsam schält sich dann ein Pfad heraus. Und wenn wir dann einmal in dieser Login-Phase sind, wo also der Pfad tatsächlich einmal eingeschlagen ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich von diesem Pfad wieder wegzubewegen. Diese verschiedenen Mechanismen, wie wiederum Pfadabhängigkeit erklärt werden kann, müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz im Detail durchsprechen, aber hier ist wichtig, auch das hier ist ein Beitrag von Jürgen Bayer, ist jetzt auch schon 10 Jahre her, dass es hier auch verschiedene Mechanismen gibt, wie der historische Institutionalismus Pfadabhängigkeit erklärt, also unter anderem durch Funktionalität, das wäre der funktionalistische Ansatz, aber eben auch durch Macht. Also wenn eine Institution die politische Macht derjenigen absichert, die diese Institution ursprünglich aufgebaut haben, ist das ein Beispiel, warum Institutionen auch über längere Frist pfadabhängig sind. Und das ist genau der Unterschied zwischen einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die sehr viel stärker auch auf Dinge schaut wie Macht und Legitimität, und einer eher ökonomischen Perspektive, die stärker die funktionalen Aspekte und auch die Economies of Scale und diese Increasing Returns in den Blick nimmt. Gut, jetzt zu neueren Konzepten im Bereich historischer Institutionalismus. Der historische Institutionalismus durchläuft auch verschiedene Phasen und diese neueren Beiträge sind in dem Sinne gar nicht mehr so stark historisch, weil man nicht unbedingt historische Fälle sich anschaut, sondern auch durchaus den historischen Institutionalismus als Theorie nehmen kann, um aktuelle Reformprozesse zu untersuchen. Also in der Anfangsphase des historischen Institutionalismus hat man auch empirisch sehr viel stärker historische Fälle untersucht, zum Beispiel warum Länder Demokratien werden oder Diktaturen werden oder warum sie bestimmte Wahlsysteme einführen. Und heutzutage verwendet man den historischen Institutionalismus aber sehr viel stärker auch zur Analyse von aktuellen Reformprozessen in verschiedenen Staaten. Und das ist in dem Sinne nicht mehr historisch, wenn man so will. Aber trotzdem hat sich dieser Begriff historischer Institutionalismus eingeprägt, weil es ja auch ein paar theoretische Argumente gibt, die das rechtfertigen, wie ich es eben gesagt habe. Und ein ganz wichtiger Beitrag in dieser neueren Diskussion ist dieses Buch von Streeck-Thielen aus dem Jahr 2005, Beyond Continuity. Und Streeck-Thielen stellen hier einen ganz zentralen Gedanken vor, nämlich, dass verbunden mit einer starken Kritik am Punctuated Equilibrium ansetzen, dass institutioneller Wandel in entwickelten Demokratien, also sie beziehen sich ausdrücklich auf entwickelte Demokratien, tendenziell immer inkrementell ist, weil einfach diese entwickelten Demokratien so eine hohe Institutionendichte jetzt schon haben. Also es gibt eigentlich kaum einen empirischen Fall, wo wir uns in einer Phase befinden, wo so viele Optionen bestehen, dass die Pfade sich noch nicht ausgeprägt haben, sondern in entwickelten Demokratien haben wir eine sehr hohe institutionelle Dichte und deswegen haben wir immer tendenziell inkrementellen Wandel, aber dieser inkrementelle Wandel kann langfristig auch durchaus transformativ sein. Das war eben das Beispiel mit der Stadtarchitektur, dass auch wenn der Wandel in der Kurzfristperspektive inkrementell aussieht, er langfristig durchaus transformative Wirkung haben kann. Und der zweite Punkt, den vielen und Streeck betonen, ist, dass institutioneller Wandel eben nicht nur durch exogene Faktoren hervorgerufen wird, wie das eigentlich bei Punctuated Equilibrium Ansätzen vor allen Dingen immer wieder argumentiert wird, sondern sehr stark auch durch endogene Prozesse und unintendierte Nebeneffekte von Institutionen hervorgerufen wird. Also endogener Wandel statt exogener Wandel und inkrementell transformative Prozesse. Und das ist im Prinzip auch eine Kritik an starken Konzepten der Pfadabhängigkeit, weil wenn wir uns nur in einer Welt der Pfadabhängigkeit befinden würden, hätten wir überhaupt gar keinen Wandel, der stattfinden würde, sondern die Systeme, die Länder wären starr, erstarrt. Und manche Kritiker mögen das auch argumentieren, aber de facto finden wir, wenn wir uns einzelne Policies anschauen, durchaus signifikante Veränderungsprozesse und Streeck-Thielen wollen verstehen, wie das denn funktioniert. Und sie haben auch wieder eine bestimmte Vorstellung von Institutionen, definieren Institutionen a set of rules, also auch wieder diese Idee, Regelsysteme, stipulating expected behavior and ruling out behavior deemed to be undesirable. Aber the expectations it represents are enforced by the society in which it is embedded. So, also es gibt hier eine Interaktion zwischen den Rule Makers, das sind nach unserer Sichtweise die Policy Maker und hier die Rule Takers und hier irgendwo stehen die Rules dazwischen. Und das ist jetzt so eine Mischung aus einem soziologischen Ansatz und dem klassisch-historisch-institutionalistischen Ansatz, denn einerseits werden hier die Regeln als Policies, Gesetze, Policy Output verabschiedet von den Policymakern, aber die Betroffenen von diesen Regeln verändern auch diese Regeln, indem sie ständig mit ihnen interagieren und versuchen, diese Institutionen durch diese Interaktionen zu verändern. Und das liegt einfach daran, dass Institutionen nicht so detailliert ausbuchstabiert werden können, wenn man sich jetzt mal ein konkretes Gesetz vorstellt, dass sie alles Verhalten, jede Form von Verhalten regulieren können. Solche Gesetze kann man nicht schreiben. Deswegen gibt es immer einen gewissen Interpretationsspielraum von diesen institutionellen Regeln und es gibt auch immer nicht antizipierte Resultate. Und das heißt, der Staat kann also, selbst wenn er wollte, durch das Setzen von Regeln nicht das ganze Verhalten von Akteuren beeinflussen. Wenn man jetzt konkret denkt an Unternehmen, die sich an Arbeitsmarktgesetze halten müssen, der Staat kann die nur bis zum gewissen Teil durchsetzen. Und er kann die Regeln auch nur bis zu einem gewissen Teil ausbuchstabieren. Da bleibt immer ein Interpretationsspielraum. Und das Argument von Streeck vielen ist, dass durch diesen Interpretationsspielraum auch institutioneller Wandel hervorgerufen werden kann und weiter betrieben werden kann. Und das ist dann sozusagen nochmal eine neuere Perspektive auf dieses Verhältnis zwischen den Rule-Makers und den Rule-Takers, den Akteuren auf der Mikroebene und den Policy-Makern auf der Makroebene. Sie haben dann verschiedene Muster des institutionellen Wandelns identifiziert, die man mit diesem Instrumentarium beschreiben kann. Und darum geht es eigentlich hier. Es gibt eine Typologie von institutionellem Wandeln, die dabei dient, verschiedene Muster des institutionellen Wandelns zu erkennen. Zum Beispiel Displacement, das wäre das Einfachste, Ersetzen des alten institutionellen Regimes durch ein neues. Das wäre ein sehr radikaler Wandel, zum Beispiel Errichtung von öffentlichen Sozialversicherungen statt beruflicher Genossenschaften, wie wir das in der Geschichte des Sozialstaates hatten. Aber viel wichtiger, weil diese Form des Displacements sehr selten ist, eben wegen der Fahrtabhängigkeiten, sind diese anderen Formen des institutionellen Wandels. Und ein ganz wichtiges Konzept hier ist das Konzept des Institutional Layering. Und dieses Institutional Layering findet vor allen Dingen dann statt, wenn ein altes institutionelles Regime sehr hohe Beharrungskräfte hat und bestehen bleibt und dann werden Institutionen quasi von oben drauf geschichtet. Und ein klassisches Beispiel wäre, wenn wir eine öffentliche Sozialversicherung haben und die muss irgendwie reformiert werden, schafft man nicht diese ganze öffentliche Sozialversicherung ab, weil da hängen sehr, sehr viele Fahrtabhängigkeiten dran, sehr, sehr viele Begehrlichkeiten. Aber was tut man? Man setzt eine private Sozialversicherung obendrauf als Ergänzung, aber dieses neue System, was jetzt nicht aus einer Schicht, sondern aus zwei Schichten besteht, ist natürlich vom Charakter her ein anderes als das frühere Regime. Und deswegen kann man sich das so ein bisschen wie ein Schichtkuchen oder sowas vorstellen, wo also unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Institutionen aufeinander geschichtet werden, ohne dass die alte Institution direkt geändert würde. Drift, Institutional Drift, ist ein anderes Muster institutionellen Wandelns und das basiert auf der Idee, dass manchmal Institutionen ganz bewusst an sich verändernde Umweltbedingungen nicht angepasst werden können und dadurch aber letzten Endes wieder institutioneller Wandel hervorgebracht wird. Und das Beispiel, was hier besonders prominent diskutiert wird, ist das Beispiel der Gesundheitsversicherung in den USA und die Analysen von Jacob Hecker sind hier sehr prominent. Das heißt, hier ist die Idee, wir haben eigentlich ein Gesundheitssystem in den USA, was durch seinen privaten Charakter nicht mehr in gleicher Weise die sozialen Risiken abdecken kann wie in den 50er Jahren. Aber es gibt eine politisch motivierte Entscheidung, dieses System nicht anzupassen. Und das führt dazu, dass das System quasi im Drift-Modus sich befindet und nicht mehr auf die tatsächlichen Bedürfnisse, also auf den sozioökonomischen Wandel reagiert. Das ist quasi auch eine Kritik der sozioökonomischen Schule, wenn man so will, dass keine automatische Anpassung der Systeme an sich verändernde Umweltbedingungen stattfindet. Dann haben wir Conversion, das hatte ich eben schon mal angesprochen, wenn quasi neue Akteurskonstellationen bestehende Institutionen übernehmen und auch die Funktionen von bestehenden Institutionen verändern, ohne die Institution selber an sich zu ändern. Also man wird zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmarktpolitik immer wieder dieses Beispiel diskutieren, dass wir einen Wandel haben von passiver Arbeitsmarktpolitik zu eher aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Da haben wir also sehr viel Beharrungskraft bei den Institutionen und diese alten Institutionen werden umgewidmet und erfüllen neue Funktionen. Und der letzte Punkt ist Exhaustion, wenn Institutionen einfach zusammenbrechen und nicht mehr quasi neue Nachfolgeinstitutionen entstehen, sondern einfach diese Institutionen beendet werden. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich nur noch ganz 4 Minuten Zeit, um den akteurszentrierten Institutionalismus zu streifen, aber ich will vielleicht eine kurze Einführung noch geben. Der akteurszentrierte Institutionalismus ist quasi eine spezifische, man könnte sagen, es ist so eine Mischung aus historischem Institutionalismus und Rational Choice Ansatz oder man könnte auch sagen, wie ich das hier unten geschrieben habe, ein erweiterter Rational Choice Ansatz. Es ist allerdings, und das sind auch die beiden Urväter dieser Theorie, Fritz Scharpf mal wieder und Renate Mainz, Soziologin, beide vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Und wie Fritz Scharpf immer wieder betont, es ist keine klassische Theorie. Er möchte einen Instrumentenkasten bereitstellen, um den Forscherinnen und Forschern dabei zu helfen, bestimmte institutionelle Prozesse besser zu beschreiben. Und insofern ist es eine Forschungsheuristik oder eine Theorie der mittleren Reichweite. Zielt also nicht darauf ab, eine Großtheorie zu sein, sondern möchte ein Instrumenten bereitstellen. Und hier geht es eigentlich, in dem Sinne gibt es eine große Verwandtschaft zum Rational Choice Institutionalismus. Es geht darum zu verstehen, wie Politikergebnisse zustande kommen, und zwar als Ergebnis von strategischen Interaktionen zwischen individuellen und kollektiven Akteuren. Das ist also genau diese Idee, Akteure interagieren miteinander, Institutionen beschränken diese Interaktion oder leiten diese Aktionen in bestimmte Bahnen und das Akteursverhalten wird durch diese Institutionen beeinflusst, aber nicht determiniert. Und deswegen haben wir hier eine sehr starke Akteursperspektive da drin, aber kombiniert mit einer institutionentheoretischen Perspektive. In vielerlei Hinsicht geht aber der akteurszentrierte Institutionalismus über den Rational Choice Ansatz hinaus, weil Scharpf und Mainz sich eine Vielfalt von Interaktionsorientierung anschaut und auch dieser Begriff der Interaktionsorientierung ist neu und auch eine Vielfalt von Interaktionsformen. Das gibt es beim Rational Choice Ansatz so nicht unbedingt und das sind dann hier neuere Ansätze auch aus der Verhaltensökonomie oder inzwischen sind sie auch nicht mehr so neu. Aber dass man mit dieser Annahme der vollständigen Rationalität bricht, indem man begrenzte Rationalität der Akteure betont. So sieht das dann in der grafischen Darstellung aus, das haben Sie ja auch in der Literatur. Hier gibt es eine gesellschaftliche Umwelt, es werden Probleme definiert, die Akteure interagieren miteinander in Akteurskonstellationen. Auch dieser Begriff Akteurskonstellation kommt sehr stark aus diesem Ansatz. Und diese Interaktionen finden entlang bestimmter Interaktionsformen statt, die dann wieder sehr stark durch den institutionellen Kontext geprägt sind. So, das ist die letzte Slide für heute. Was ich hier nochmal betonen möchte, ist einfach die Frage, was für eine Rolle spielen eigentlich Institutionen als Regelsysteme bei Scharpf. Hier haben wir diese Vorstellung von kollektiven oder auch kooperativen Akteuren. Und diese Institutionen bestimmen die interne Organisation von diesen Akteuren. Das heißt, Scharpf macht auch diese Blackbox auf, Kollektivakteur. Wie kommt ein Kollektivakteur eigentlich zu seinen Präferenzen, zu seinen Positionen? Und da hat er verschiedene Formen von Organisation, von gering, Koalition. Das heißt, das ist eine sehr lockere Abstimmung innerhalb dieses kollektiven Akteurs über Mittel, soziale Bewegungen, Clubs, bis hoch und gerade Verbände, Bürokratien oder Ministerien haben sehr hohe Organisationsfähigkeit, können also sehr gut diese kollektiven Interessen bestimmen. Das ist also ein Aspekt, wie Institutionen, welche Rolle Institutionen spielen, nämlich die interne Organisation von kollektiven Akteuren beeinflussen, aber natürlich bestimmen die institutionellen Regeln auch die Interaktionsformen bei den Akteurskonstellationen und sie verteilen auch Macht und Einfluss. Das heißt, Institutionen sind auch dafür verantwortlich, welche Akteure welche Position haben in den Spielen, in den Interaktionen, die sie spielen. Und letzter Punkt, wo sich der akteurszentrierte Institutionalismus unterscheidet von Rational-Choice-Ansätzen. Es gibt hier eine materielle Dimension, materielles Eigeninteresse spielt eine Rolle, das ist quasi dieser Link zu Rational-Choice, aber Akteurspräferenzen sind auch geprägt durch normative Rollenerwartungen, Identitäten oder eben diesen Interaktionsorientierungen. Interaktionsorientierungen sind quasi Einstellungen der Akteure, die sie gegenüber der Interaktion mit anderen Akteuren haben. Und das sind sehr stark soziologische Perspektiven, da kommt dann auch der Einfluss von Renate Mainz zum Tragen. Gut, dann werden wir nächste Woche an der Stelle weitermachen und in den Tutorien werden Sie auch schon ein bisschen dazu diskutieren. Vielen Dank.